Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Servus, die Madel.
Grüß euch, die Burm.
Ich bin der Mikl.
Und ich bin die Bipsi.
Herzlich willkommen
bei Meinungsgeflüster,
dem Podcast
deines Herzens.
Yo, 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 ihr Lieben!
Hallo!
Und herzlich willkommen zu Episode 155 mit einem extrem tollen Ereignis.
Wirklich?
Ja, wie schon letztens erwähnt, haben wir heute einen Gast zu Hause.
Ah ja, stimmt.
Er war erstaunlicherweise bei BBC, was mich echt schockiert hat, kurzzeitig, und hat einen besonderen Crush auf Emma Watson. Die meisten werden jetzt wahrscheinlich eben denken, was laberst du, Junge? Aber es ist leider so. Ich begrüße hiermit den atemberaubenden Helmut Rhodes.
Hey Leute, schön hier zu sein.
So Helmut, jetzt bist du da bei uns.
Ja, yes, und ich freue mich unglaublich.
Ich glaub's dir, wir freuen uns auch sehr.
Und die High Society heute herbracht.
Ja, wo? Ich sehe sie nicht.
Den ersten High Society Gast da.
Ja, wirklich.
Anna, ja, wirklich? In der Wohnung. Hey, das müssen wir das hier dann im Kalender eintragen.
Ja,
ja, auf jeden Fall.
Ihr seid so süß.
Danke. So, Helmut, kurze Frage vorweg. Wie bist du überhaupt zu uns gekommen? Oder wie bist du auf uns gestoßen?
Ich muss ehrlich sagen, das war über einen Kollegen von mir, den Kevin Graz. Mhm. Den, falls ihn einer noch nicht kennt, ein sehr, sehr talentierter Sänger. Ich glaube, auch aus der Steiermark ist.
Richtig, ja.
Und ich bin ein großer Fan von ihm. Und ich habe gesehen, er hat auch bei euch mal ein Interview gegeben und da habe ich vor einem Jahr oder so, habe ich euch dann drunter geschrieben, so, yo, let's go,
ja,
woo! Und fand das sehr, sehr sympathisch, wie ihr einfach mit ihm, eure Gesprächsführung war einfach sehr, sehr familiär und einfach sehr, sehr, man merkt, es hat euch interessiert. Mhm. Und der Kevin hat sich sehr wohl gefühlt, meiner Meinung nach. Und
ich hoffe es auf jeden Fall.
Ja, man hätte nichts Negatives gehört.
Nein, bis jetzt noch nicht.
Ich auch nicht, auch nicht. Und das ist mir halt in Erinnerung geblieben und hier und da habe ich Reels von euch gesehen, die sehr, sehr entertaining waren und ich dachte mir, hey, weil sich gerade bei mir sehr, sehr viel tut, wie ihr wisst, dachte ich mir, hey, über das würde ich gerne reden und wer wäre da ein cooler Gesprächspartner? Und dann habe ich so, Meinungsgeflüster, ich droppe mal eine DM und ich glaube, eine Woche später oder so
sitzen ich glaube, einen Tag später. Eine Woche später auf jeden Fall. Ja.
Also, ja, voll, so schnell ist es. Ist es gegangen? Voll.
Sehr, sehr cool, ja.
Es geht sehr schnell, sehr rasend bei uns zeitweise. Schnelllebig.
Es ist auf jeden Fall sehr verwunderlich, wie man zu uns kommt. Also, ja.
Über 27 Ecken, so wie es richtig ist.
Wirklich. Aber dazu hör mal kurz etwas über dich, wer du bist und was du überhaupt so gern hobbymäßig machst.
Name, Alter, Familienstand.
Blutgruppe und vielleicht Sozialversicherungsnummer, ja.
Oh, Leute. Okay, mein Name ist Helmut Rhodes. Mhm. Ich bin ein 23-jähriger Singer-Songwriter. Mhm. Ich nenne mein Genre Poncho-Pop. Mhm. Falls sich jemand fragt, was ich da anhabe, das ist mein Poncho für heute.
Städter.
Und Dankeschön. Ich glaube, euch würde auch gut stehen.
Ich glaube, wir werden definitiv
anzulegen. Ja, das ist cool. Ist sehr, sehr cozy. Ich sag dir, das ist eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe. Und ich mache das auch, also das Poncho-Ding, weil meine Mama aus Ecuador ursprünglich kommt und mein Dad ist Österreicher. Und deswegen gibt es auch hier und da so Latino und spanische Elemente in meiner Musik. Und ja, ich bringe dieses Jahr mein erstes Album, mein Debütalbum raus. Auf das bin ich extrem excited. Danke. Und ja, weil du sagst Hobbys, ich habe eigentlich keine Hobbys, weil ich meine Arbeit, beziehungsweise das, was ich liebe, ist meine Arbeit. Und das mache ich jeden Tag permanent. Und ich bin extrem dankbar dafür und sehr, sehr blessed. Weiß das unglaublich zu schätzen, deswegen Hobby ist, glaube ich, Schlafen.
Okay.
Das ist mein einziges, also mehr hab ich nicht.
Das verstehe ich.
Fühl ich. Ja, ist ein Mut, oder? Ein Hellmut.
Ja, wirklich, wirklich. Ah, sehr geil. Aber ich komme mal gleich mal zu der ersten richtigen Frage.
Wirklich? Kommst du da dazu?
Ah, nein, stimmt, du kommst ja dazu.
Eben.
Ja, Entschuldigung, ich wollte dir jetzt nicht zuvorkommen. Du
lieber
halt.
Helmut.
Yes.
Deine erste Frage. Könntest du uns einen kurzen Einblick in deine musikalische Laufbahn und den Hintergrund dazu geben?
Ja, sehr gerne. Also, ich muss sagen, ich komme aus einer sehr musikalischen Familie eigentlich. Mhm. Auch vor allem durch die Latino-Seite, weil so jeder Latino singt und spielt Gitarre irgendwie oder macht Musik oder liebt Musik und tanzt. Mhm. Ich bin jetzt kein guter Tänzer, aber ich bin leidenschaftlicher Tänzer. Ich mache es sehr gern, aber sehr schlecht. Und bin halt in dieser Family aufgewachsen, die sehr, sehr musikalisch ist. Und habe auch sehr früh als Kind mit Klavier und Schlagzeug und dann später erst eigentlich mit Gitarre angefangen. Und Musik war zwar immer around, aber es war nie wirklich so eine... Also ich habe allgemein nicht an Karrieren gedacht, aber es war nie so etwas, hey, das könnte eine Karriere sein. Und dann war das einfach so, dass ich mit... Gitarre war eigentlich das letzte Instrument, das ich gelernt habe. Ich habe davor alles andere gelernt. Und mit 14 Jahren habe ich mich komplett in die Gitarre einfach reingestürzt und sehr viel gespielt und dann da angefangen zu singen, was am Anfang echt grauenhaft klang. Und mit diesen beiden Sachen ist dann auch sofort das, also mit 14 Jahren Songwriting gekommen. Also ich sehe mich als Songwriter. Mhm. Also ich bin nicht einfach nur Interpret, der sagt, ich stelle mich auf eine Bühne und singe was geschrieben wurde, sondern ich möchte meine Story singen. Mhm. Ich möchte meinen Schmerz, meine Freude mit meinem Publikum teilen und das was ich bin und was mir passiert ist oder ich gemacht habe, mit der Welt teilen, weil vielleicht gibt es irgendwen, den das berührt und das dann habe ich als Künstler einen Mehrzweck. Und so hatten das auch andere Künstler, die ich sehr bewundere und also bewundert habe und immer noch sehr bewundere, auch bei mir gehabt und ausgelöst. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich Erfahrungen machen durfte, wo ich mit 14, 15, 16 Jahren am Weg zur Schule oder am Weg heim einen Song entdeckt habe und dachte mir, oh mein Gott, das bin ich. Das hört sich genauso an, wie es weh tut. Und oder ich fühle genauso viel Joy, wie dieser Song ist. Und das ist ein krankes, unbeschreibliches Gefühl. Und ich bin sehr, sehr dankbar für die Momente, die ich schon hatte, wo mir Leute gesagt haben, hey, dieser Song hat das und das bei mir ausgelöst. Ich fühle das so und so. Das ist das Beste. Das ist mehr wert als jeder Preis, jeder... Darf ich hier fluchen bei euch eigentlich?
Ja.
Also okay, als jeder Scheißpreis, den man bekommen könnte. Aber das Wichtigste ist die Verbindung zu den Menschen und dass man... Obwohl, ich habe viele, viele traurige Songs und auch ein paar happy Songs. Deswegen komme ich immer in dieses Sad-Song-Ding rein. Aber die Leute zu berühren, das ist immer die Intention gewesen. Und ich habe mit 14 Jahren angefangen, meine Songs zu schreiben. Mhm. Das ist dann bald 10 Jahre her. Und ich wollte immer, was mir passiert, in Musik geben und das den Leuten geben. Mhm. Weil das ist my music, my type of music. Und ich liebe singen, ich liebe Gitarre spielen, ich liebe Klavier spielen, ich liebe performen, aber ich möchte... meine Musik machen und nicht nur ein Cover-Artist sein. Das ist
ein
mir
ein Stück deines Herzens weitergeben.
Genau, ja, ja. Eigentlich, ja. Und dann fühlt das irgendwer anderer und das ist mein Ding. Und deswegen habe ich mit 14 Jahren beschlossen, gut, ich bin jetzt Singer-Songwriter, ich mache das die ganze Zeit bei mir zu Hause, let's go, machen wir das, bringen wir das nach draußen. Also da habe ich auf eigene Hand sehr viele Gigs gespielt für ein paar Jahre und habe bei jeder Möglichkeit, in jeder Bar, jeder Hochzeit, jede Taufe, jeden Club gespielt, wo ich konnte. Diese Gigs haben dann zu anderen Gigs geführt, wo ich Vorgruppe sein durfte von ein paar coolen Bands. Und dann bin ich mit 16 zu meinem jetzigen Label Rhythm and Poetry gekommen, die mich dann auch gebucht haben und für meine erste Festival-Tournee, wo ich vor Ruskaya spielen durfte und für Ö3-Festivals auftreten durfte und hier und dort und da kleine, also als 17-Jähriger einfach Highlights erleben durfte. Das war uncool, weil, also soll man nicht machen, Schule schwänzen ist nicht gut. Aber
du hattest einen guten Grund.
Aber ich war so, ich möchte Musik machen und war demnach ein bisschen vielleicht weniger in der Schule, als ich vielleicht hätte sollen. Aber no regrets. Und das war sehr, sehr cool. Und ich habe wirklich so ein typischer in der Schule Texte für Songs schreiben und dann mit der Gitarre irgendwo hinfahren und dort einen Gig spielen. Und das habe ich gemacht. Und mit eigenen Songs und damals noch mit ein paar Covers. Und dann habe ich gesagt, ich will das auch aufnehmen und halt so wie ein echter Recording-Artist sein, so Songs rausbringen und so. Woo.
Yeah.
Und habe das angefangen und hatte Glück, dass ich ein paar sehr, sehr coole Producer kennengelernt habe in meinen Teenagerjahren, die meine erste CD, meine ersten EPs, meine ersten Singles mit mir recorded haben und produziert haben. Und ja, das habe ich ein paar Mal gemacht, also im Sinne von neue Songs geschrieben, produzieren lassen, rausgehaut. Hier und da ein Musikvideo, wo ich mir, wenn ich sie mir jetzt anschaue, denke ich mir, das war, da habe ich mich noch finden müssen. Und das lang gemacht. Und es war immer schon so der Gedanke da, dass ich für andere Leute schreiben will. Ich will Songs auch für, nicht nur für mich, sondern ich will beim Komponieren, beim Prozess dabei sein, für andere Artists. Mhm. Und das hat mein Label mitbekommen, weil ich gesagt, das wäre so der Traum. Und dann durfte ich hier und da schon für ein paar andere Artists, die jetzt größer sind, aber damals anscheinend wirklich Vertrauen in meine Arbeit gelegt haben, durfte ich schreiben. Und das war sehr, sehr cool. Und ich mache es immer noch und ich liebe es. Und die letzten 2 Jahre waren eigentlich sehr, sehr Songwriting-intensive Jahre. Und dann habe ich das gemacht und ewig weiter und gespielt und einmal eine Tour gemacht. Und dann habe ich eine kleine Auszeit gehabt für 2 Jahre. Mhm. Man kann es im Internet auch noch finden, mein Abschiedsinterview und so damals, wo ich gesagt habe, ich brauche ein bisschen Zeit für mich selbst, um mich wiederzufinden. Ihr wisst, dann war die Pandemie und all das. Zum einen konnten wir keine Gigs spielen, wir Artists, und meine Tour wurde abgesagt. Ich konnte keine Gigs spielen. Wir wussten auch nicht, wie lang das sein wird. Und wir haben alle noch so diese Livestream-Konzerte gemacht und Covers hochgeladen und Songs hochgeladen, und das war nett. Ich glaube, so im ersten Covid-Jahr habe ich dann gesagt, ich muss ehrlich zugeben, sind andere Sachen auch passiert, die dann ein bisschen deeper gehen, aber nur, damit ihr einen Überblick habt, weil ich rede eh schon 10 Stunden. aber da habe ich gesagt, ich will nicht mehr und ich kann das nicht mehr machen und muss allein sein mit mir selbst. Und dann habe ich das für eine Zeit lang gemacht und dann habe ich gemerkt, dass mir das unglaublich fehlt. Und ich habe gesagt zu meinem Management, ich würde gerne als Songwriter jetzt mehr machen, und habe gesagt, gut, ich schreibe jetzt nur noch für andere, ich mache nur das Ding. Und dann habe ich nur geschrieben für andere. Und jetzt, 2 Jahre später, habe ich jetzt eigentlich mein Comeback gestartet mit einer gewissen Single. und jetzt ist es bald ein Jahr her. Und jetzt bin ich zurück und bringe mein erstes Album raus. Und ich freue mich unglaublich.
Also hast du von 17 bis 20 durchgehasselt, kann man so sagen.
Von 14 bis durchgehasselt. Also ganz normal, jetzt weiß ich, wie ich das alles zu organisieren habe, dass ich wirklich produktiv bin. Damit mit 14, das war halt so ins kalte Wasser hauen. Mhm. Ich bin hin, hab gespielt, dann bin ich heim, hab einen Song geschrieben, dann habe ich am Tag darauf wieder woanders gespielt, dann habe ich nach Hause, habe ich gesagt, okay, 2 Songs schreiben, I don't know, versucht, aber mit sehr viel Passion, nie von einem Label gecastet, nie unter Vertrag, also es gab Versuche, also da wurde ich schon angefragt, aber ich war Gott sei Dank immer in einem Umfeld, wo man mir geholfen hat, dass ich nicht zu schnell irgendwo unterschreibe. Und das war schon ein Versuch, aber ich habe nie wirklich etwas gemacht, wo ich gezwungen wurde, wo man gesagt hat, den casten wir, damit wir sowas machen, hey, das ist ein Artist, den das Label pusht, sondern ich habe immer mein Ding machen können, wofür ich sehr dankbar bin, weil ich habe auch Kollegen, die einmal zu euphorisch einen Plattenvertrag unterschreiben und dann macht man das, was die Bosses wollen.
Dann bist du der Vogel im Käfig.
Und man verliert den Bezug zum eigenen musikalischen Dasein, weil es ist so ein, ich schreibe über, so random es ist, ich kann über alles schreiben, was ich will, weil es ich bin und ich bin nicht verpflichtet, das mit irgendwem vorab zu klären. Aber wenn man bei einem Major-Label ist, und das soll jetzt nicht heißen, alle Major-Labels sind böse, aber diese Handvoll von Erfahrungen in meinem Freundeskreis, genauso gibt es auch positive Beispiele. Die haben da ein paar echt zache Sachen erlebt. Und das tut mir echt leid, weil bei denen war halt deswegen dann die Liebe zur Musik eine Zeit lang weg. Ja. Aber die kommen alle wieder zurück. Und ich bin sehr dankbar zu sehen, dass es meinen Homies besser geht. Aber wenn man halt jung ist, denkt, ich weiß nicht, dass man nicht gar nicht nachdenkt, aber man macht schnell einen Fehler.
Ja.
Und ich habe auch dumme Sachen gemacht und Fehler gemacht. Aber damit wächst man mit seinen Aufgaben. Und dann weiß man nächstes Mal, hey, ich mache das vielleicht so und so. Weil so ist es einfach nicht dumm.
Genau. Man muss seine eigenen Erfahrungen machen, daraus lernen.
Absolut.
Aber jetzt kommen wir mal von der Erfahrung zu etwas, was ich schon vorher angesprochen habe und du jetzt gerade angesprochen hast. Wie kam es zum Emma Watson Crush und wie hat es sich eigentlich geritten, es beinhart durchzuziehen?
Also das... ich wusste halt, dass egal wo ich bin, werde ich das gefragt, aber okay, für alle Zuseherinnen, die das nicht wissen... Ich bringe jetzt ein Album raus und die erste Single vom Album, die ich gedroppt habe, heißt Emma Watson. Und
wir haben übrigens Lautstadt gestern mitgefiebert wirklich? Beim Anhören, ja?
Ja, das ist ein sehr gutes Lied, finde ich.
Und deswegen kommt auch mir die Frage, Was hat sie damit zu tun? Weil eigentlich erwähnst du sie ja
eigentlich
kaum,
eigentlich geht es gar nicht um sie. Wissen nur wenige. Es geht nicht um sie. Das ist jetzt ein bisschen deep. Erstens, danke, dass du die Frage stellst. Weil, wenn es solche Sachen sind, bilden sich die Leute schnell eine eigene Meinung. Und ich höre manchmal Sachen über mich selbst, wo ich mir denke, das ist zwar urspannend.
Ja, ja.
Ich wünschte, das,
boah, geil, dann zählen wir mehr.
Und ich wünschte, das wäre true, weil es eine geile Story wäre. Ja, ja. Aber das ist ein bisschen deep. Aber prinzipiell, Emma Watson, mein Song, handelt gar nicht von der besagten Schauspielerin. Es handelt von einem Mädchen, in das ich mich unsterblich verliebt habe vor einigen Jahren. Mhm. Und die Vorgeschichte dazu ist halt so, ich bin ein riesengroßer Harry Potter Fan. Mhm. Das kann ich sagen, das ist mein Lieblingsbuch als Kind gewesen. Das ist das beste
Buch. Waren
die besten Bücher, Bro. Mhm. Und die Filme waren auch cool. Und so, ich glaube, mit 12, 13 oder so, dieses klischeehafte Celebrity-Crush-Ding. Da dachte ich, also es war nie so ein oh mein Gott, aber ich fand die Hermione Granger ursüß, mhm, und das, die Schauspielerin davon ist Emma Watson. Und es war immer so, ja, die ist urlieb und sie ist so die Schlaue und sie hilft den Guten, das Böse zu bekämpfen und sie ist ein Gryffindor und ich bin auch ein Gryffindor.
Ja, wir sind alle Gryffindors.
Wir sind für dasselbe Team, ja. und also nie so. Es war so, ja, die ist süß. Und dann Jahre später habe ich mich in einen Menschen verliebt. Und prinzipiell war das wirklich so eine Idealisierung, glaube ich, sagt man dazu. So in meinen Augen war sie perfekt. Und es war immer so dieses, Helmut, wenn du die perfekte, also die Traumfrau vorstellst, an wen denkst du? Und das war meine damalige Freundin. Und das war eine sehr, sehr lange Zeit so. Und irgendwann habe ich mich dann so selbst dabei erwischt, wie es schon ein bisschen dem Ende zuging, wo ich gemerkt habe, okay, wer ist deine Traumfrau? Und wie immer war es, also sonst war es immer diese eine Person. Dann habe ich mich selbst dabei erwischt, wie ich war so, ja, nein, es ist schon so mehr, weißt du, so wie damals mit 13, die Emma Watson. Und da war ich so, ha, das sollte eigentlich nicht so sein.
Ja,
Weil wenn man anfängt so, also ich habe nicht an andere Frauen denken, aber es war so ein, wenn man so sich selbst dabei erwischt, wie man denkt, eigentlich ist
sie nicht ist mehr die sie Erste.
Nicht mehr die, wie es vor ein, zwei Jahren vielleicht war. Mhm. Das war schon so ein Aha-Moment, so, okay, Helmut, haben wir hier vielleicht irgendwas, haben wir eine neue Situation? Und eine kurze Zeit später haben wir uns dann auch getrennt und es war für mich echt so dieser Joke im Sinne von, ich versuche sehr, sehr authentisch zu sein und mir ist, das könnte ich wieder urlang ausholen, aber lieber ist es ein bisschen blöd und dumm, aber echt, als es ist als urclean und vorbildlich, aber gestellt. Mhm. Also ich werde nicht, es gibt, da gibt es einen speziellen Schlagersänger, dessen Namen ich nicht erwähnen werde, aber der mit Metaphern kommt mit, du bist wie die Sterne, die ich am Strand sehe von was weiß ich wo. Und ich denke mir, ja, das ist eine coole Metapher. Mhm. Ich kenne dich privat, ich weiß, wie dein Love-Dings ist. Und ich weiß, es ist sehr, sehr dumm zu sagen, ja, aber du bist halt nicht Emma Watson. Das ist eine dumme Metapher. Und ich weiß, was urdumm ist zum Sagen. Aber so habe ich es halt gefühlt. Und, und ich war so, ja, wenn das so ist, dann ist das authentisch. Und dann will ich das so in einen Song schreiben. Und mir hat man, du hast keine Ahnung, mir haben alle abgeraten. Alle haben gesagt, mach das nicht, das ist dumm. Nenn den Song anders, nimm den Namen raus, schreib den Part um. Aber so habe ich es gefühlt. Mhm. Und das war halt mir wichtig, weil ich werde nicht sagen, den Song irgendwie Stars in Your Eyes oder so nennen, weil manche fühlen das so, was dann urschön ist, weil es dann authentisch fit für die. Aber für mich war das dann so, nein, so war die Story und so will ich, dass die Leute sie auch hören. Mhm. Und dann war für mich eben so, weil im Chorus ich singe It's Not Easy Anymore, es war halt nicht mehr einfach. Mhm. Es war extrem scheiße und es hat sehr, sehr weh getan. Und ich habe auch gemerkt, dass sie hat mich auch nicht mehr gebraucht, im Sinne von, ich habe gemerkt, dass sie ohne mich auch glücklicher ist, glaube ich. Und es war eigentlich sorry für den Mutkill, gell? Aber es war so ursad und ich wusste, es wird zu Ende gehen. Und dieser neue Punkt, weil ich weiß, man, wir sind alle irgendwann urnaiv und jung und sagen so, das ist fürs Leben. Ja, ja, ja. Aber das habe ich halt echt gedacht und dann war das eben so und ich dachte mir, okay, dann schreibe ich einen Song drüber, weil ich sage es euch, wie es ist, das ist so ich löse jedes Problem in meinem Leben so, dass ich einen Song drüber schreibe. Mhm. Das ist, also ich gehe nicht in Therapie, aber ich sehe das irgendwie als meine Therapie, Weil das ist so, egal was passiert, und ob es was Gutes, was Schlechtes, was richtig Randomes oder etwas Langweiliges ist, ich kann einen Song schreiben und das ist meine Verarbeitung davon. Mm-mm. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das habe, weil es mich schon, es hat mir sehr geholfen und mich dazu auch gebracht, mich mehr mit mir selbst auseinanderzusetzen. Mm. Und dann war eben dieses Ding, ja, Emma Watson habe ich geschrieben, habe nicht mehr darüber nachgedacht in Wahrheit und auch oft umgeschrieben im Sinne von länger und kürzer gemacht. Und ich habe den Song vor 3, 4, 5 Jahren oder so in Produktion gegeben, glaube ich. Also was die Leute oft nicht wissen, ist, die Songs, die jetzt auf einem Album rauskommen, die sind schon vor Jahren angefangen worden zu produzieren, okay. Zumindest in meinem Stadion. Mhm. Und weil es auch große Artists gibt, die sagen, okay, ich mache dieses Jahr ein Album und dass ich auch dieses Jahr produziere. Deswegen war das so geschrieben, so wie viele andere Songs, und ist im Hintergrund. Mhm. Denk nicht mehr dran.
Ja.
Und dann war ich weg eine Zeit lang, aber irgendwann habe ich gesagt, okay, ich will zurückkommen, ich will ein Album machen, okay, welche Songs nehmen wir, die haben wir. Und dann habe ich mich mit meinem Label und mit meinem Team zusammengesetzt und die waren so, okay, erklär uns mal, was du hast. Und ich so, ja, ich habe mir, das ist das Album, das sind die 5 Singles. Ich wusste, ich will 5 Singles droppen, bevor ich das Album droppe. Und dann waren sie so, okay, der Song ist urgeil, haben wir alle gesagt. Aber warum heißt der Emma Watson? Mhm. Und dann habe ich erzählt und die so, weißt du was, das ist die erste Single. Und ich weiß nicht, ob es meine oder deren, ich wollte auch irgendwie das eine der großen Singles machen, aber die waren so, das ist der Song. Und ich so, ist es der Song? Ich so, ja, ist der Song. Ich so, aber es ist so traurig. Ich so, ja, es ist der Song. Und dann war das so, okay, was machen wir damit? Weil, ich bin auch auf TikTok und auf Instagram überall aktiv und ich habe das Social Media Game gehasst am Anfang. Mhm. Also für mich gab es nichts Anstrengenderes. Als Konsument war es lustig, aber ich habe diese Welt auch gar nicht verstanden und überrissen. Mhm. Und ich hatte halt wirklich, wirklich das Glück, dass ich ein Team habe, dem ich vertraue und mit denen die mir sowas auch beigebracht haben. Weil dann war ich so, okay, ich würde den Song gerne promoten. Und dann erzähle ich 5, 7 Minuten drüber, so das gebe mir ein Video und dann sind die Leute so, ah, cool.
Ja.
Und ich habe gesagt, nein. Helmut, so funktioniert das nicht. Du musst es viel kürzer zusammen, weil diese Swiping-Geschichte, weißt du, hast ein paar Sekunden Zeit, um die Aufmerksamkeit von jemandem zu catchen. Und ich so, okay, und wie machen wir das? Ja, wir machen was richtig Randomes. Und dann haben wir überlegt und gebrainstormt. Und eine der Sachen, wo ich ein bisschen Aufmerksamkeit, ich glaube auch so ist es irgendwie, wie ich dann explodiert ein bisschen, war, ich habe mir auf Amazon, ich glaube, ich kann den Namen eh sagen, oder?
Ja.
Habe ich mir einen riesigen Pub-Aufsteller von Emma Watson gekauft und mit dem Videos gedreht und also wirklich random Videos. Zum einen, wo sie dasteht und ich den Song für sie spiele, der Emma Watson heißt. Mhm. Und wir haben richtig random Zeug gemacht. Also wir sind ins Wiener Riesenrad gegangen damit und haben das erst drinnen ausgepackt, damit gedreht, Dings. Und wir haben die Genehmigung vom Riesenrad und so alles bekommen, wofür ich sehr dankbar bin. Danke fürs Zusammenarbeiten. Aber man kommt sich halt nicht wie ein Trottel, aber man kommt sich schon dumm vor. Weil wir waren so, okay, ganz schnell, damit die Leute nicht denken, wir sind Freaks. Und das war so, okay, Dings. Und danach haben wir so, wir sind ganz normale Menschen. Und sind gegangen. Und dafür bin ich dankbar, weil zum einen das Riesenrad, der Prater, alle fanden das so lustig. Und wir haben gedreht, wir haben die Videos geschickt und die haben uns das erlaubt. Und haben den Song gefeiert und die Idee, weil es quasi eine neue Promo irgendwie, eine neue Art von Promo war. Und ich war so, ja, das ist lustig, das ist random, aber es ist lustig. Und es war immer dieser Comedy-Faktor, der mitgeschwungen hat, weil die Leute dachten, nee, das ist lustig. Und dann hört man den Song und dann ist es nicht mehr so lustig. Und dann ist es, und das war so wie das mit Emma Watson angefangen hat. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen eine Kampagne draus. Wir machen jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag irgendeinen Emma Watson-Sketch. Und es kann so random sein. Hauptsache, der Song ist drinnen und whatever. Und dann habe ich das so lange durchgezogen und jeden Tag auch Emma Watson auf Instagram und überall auch markiert. Und das habe ich gemacht für ein paar Monate. Und irgendwann, ich glaube, es war im Juli oder im Juni, da war ich auf einem Songwriting-Camp in Kroatien von Grip House Music. Und ich habe sie halt jeden Tag getaggt, gell? Mhm. Und dann, wie jeder Tag, ich lade mein Video hoch, will sie markieren und dann kommt die Benachrichtigung, Emma Watson erlaubt es nur noch bestimmten Leuten, sie zu markieren.
Okay. Und du also warst kein bestimmter
und also
Mensch
auf
mehr.
Gut Deutsch, ich gehe stark davon aus, dass sie ein Social-Media-Team hat. Die haben das gesehen, dachten sich so, Boy, bitte hör auf. Ja. Wir glauben, wir müssen eine wichtige Message und dann ist es irgendein random Shit im Wiener Riesenrad. Und ja, und dann konnte ich sie nicht mehr taggen. Und ich sag, ja, ich wurde, weil du es vorher erwähnt hast, ich war vor glaube ich, einem Monat oder so in Oxford in der BBC und was ich nicht wusste, Emma Watson ist aus Oxfordshire. Mhm. Und mir hat der Moderator gesagt, der wirklich ein Schatz ist, du weißt schon, das wird sie sehr wahrscheinlich hören. Und ich habe kurz überlegt, ob ich sage, by the way, kannst du mich entblockieren? Also ich glaube nicht, sie hat mich nicht blockiert, aber sie hat die Funktion und das war richtig, ja, random.
Hast du es dann gesagt?
Nein, ich habe mir gedacht, das ist so, das ist, weil ich dachte mir, das ist eh ein Social Media. Dieser schaut sich den Instagram-Account an, das ist ja verständlich, aber da wollte ich mir nicht irgendwie Illusionen machen und da war ich so. Alles zu seiner Zeit, aber ich warte auf eine DM.
Ja.
Wo dann, ja.
Naja, wieso auf eine DM warten? Ich meine, du bist ja eh regelmäßig in London, glaube ich, unterwegs, wie du erzählt hast. Vielleicht treffen sich ja eure Wege doch noch irgendwie.
Ganz auf aggressiv. Emma, ich bin.
So vielleicht.
Emma, hallo!
Nein, aber.
So den ganz weirden Smile aufziehen und so.
Na, aber so noch mit der Gitarre so ein bisschen. Also die Arme wird sich schon so denken, Alter, wie random. Und in dem Song geht's nicht mal um mich. Also ich bin nach wie vor ein Riesenfan von ihr, bewundere ihre Arbeit extrem, auch in den anderen Filmen, wo sie dabei war.
Ich glaube, was sie von dir nicht. Wurscht, erzähl weiter.
Ich so, aha. Ja, das glaube ich auch.
Straight und trocken.
Nein, es ist nicht ich. Respect the honesty. Aber es wäre natürlich ein extremer Full Circle Moment, wenn wir uns irgendwann sehen sollten. Aber das ist in den Sternen geschrieben. Aber ja, da würde ich nur sagen, sorry, dass ich dich jeden Tag markiert habe. Und da würde ich sagen, und ich bin ein Fan. Und sie ist extrem cool. Und auch ihre anderen Filme sind einfach so verdammt gut. Mhm. Also ich finde ihre Rollen immer unglaublich nice.
Ja.
Und auch weil sie für Feministin ist und sich halt für die wichtigen Rechte einsetzt, bewundere ich sie auf sehr, sehr vielen Ebenen. Und ja, das war halt, also ich habe nicht annähernd daran gedacht, vor ein paar Jahren, dass es dieses Ausmaß annehmen könnte mit einem Song, wegen einem Joke mir. Und jetzt bin ich da und in jedem Interview werde ich deswegen gefragt.
Sorry.
Nein, das ist alles gut. Alles gut, Bro. Aber ich war so, ich freue mich, es zu rechtfertigen, weil ich sagen kann, dass worum es eigentlich geht, aber es ist halt lustig und immer wenn ein Freund von mir dann jetzt Harry Potter oder Perks of Being a Wallflower oder so schaut, schickt er mir ein Foto so, hey, Misty. oder ein Freund von mir war letztes Jahr in L.A. und der hat mir er war beim Hollywood Walk of Fame und da ist die Handprints von ihr da drinnen ich habe einen anderen Song gemacht, der heißt Oppenheimer, wie dieser Film, der auch letztes Jahr rausgekommen ist von Christopher Nolan. Und der Homie von mir, der war dort, Hollywood Walk of Fame, und filmt wie dieses riesige Plakat von dem Film, der gerade im Kino ausgestrahlt wird, und filmt den und filmt runter und dann siehst du die Hands von Emma. Und es ist crazy. Also das ist eigentlich wie für Helmut geschaffen,
ja, hat
mir geschickt. Und das habe ich dann auch auf Insta so gepostet und das war lustig, ja.
Crazy,
richtig geil.
Ja.
Meine dritte Frage an dich.
Ja.
Und zwar, jetzt hast du schon erzählt, dass du bei der BBC warst. Wie ist es, wie es dazu gekommen ist, auch. Aber wie war das, wie haben sie dich angefragt, dass du kommen sollst?
Boah, zum einen, ich liebe England, ich liebe London, ich liebe Oxford. Es ist einfach, ich weiß nicht, ich liebe es dort. Es ist so schön und deswegen besuche ich es auch seit 10 Jahren regelmäßig und schreibe Songs dort und schreibe Songs über die Sachen, die mir dort passieren und all das. Und viele Vorbilder von mir sind von dort. Und ich überlege gerade, im Dezember, glaube ich, letztes Jahr im Dezember habe ich den, also du kannst dich bewerben wie bei Finral, also du kannst es versuchen und in meine E-Mail schreiben und sagen, hey,
ich
bin jetzt nicht wirklich berühmt, aber ich mache Musik und vielleicht gefällt es euch und wollt ihr mich vielleicht spielen und Dings und ja. Und ich glaube, das wissen viele nicht, aber wenn man Indie-Artist ist, dann besteht also ein großer Teil deiner Arbeit drin, einfach anzuschreiben und nie eine Antwort zu kriegen.
Mhm.
Du schreibst Fernsehsender, Radiosender, Podcasts. Podcasts, und manchmal kriegst du Absagen, Zusagen oder nie eine Antwort.
Mhm.
Und im Dezember, ich war gerade in Malaga mit meinen Eltern, habe ich so mir wieder, ich versuche immer sehr, sehr hohe Ziele zu setzen, weil wenn man nicht so, if you don't aim for the mountain, weißt, dann kommt man nicht zur Hälfte.
Ja, ja.
Und es war so, ich habe immer geträumt, so irgendwann in der BBC irgendwas zu machen. Gell? Ja. Aber es wird nie passieren, weil du bist nicht gut genug, Helmut. Und dann war ich halt, ich glaube, es war sogar, entweder es war Silvester, das war ein Tag davor. Und ich war bei den Eltern und es war so, fuck it, versuchen wir's. Und ich habe eine Mail geschrieben, habe mich vorgestellt und Songs hingeschickt. Und ich so, danke, nice, schick gern. Also es war nicht, es war so eine automatisierte Mail, weil sich jeder will in die BBC kommen. So wie jeder österreichische Artist in ORF will oder in jedem Land. Und es war so ein, ja, hey, danke, keep him coming, also immer mehr neue Songs. Und ich dachte mir, cool, weil ich habe jetzt actually ein Repertoire, nicht weil ich es jahrelang mache, also nicht nur deswegen, auch weil ich jetzt ein Album gemacht habe.
Mhm.
Und habe das gemacht und es ist, also ich bin jetzt nicht so ein, ich bin kein Esoteriker oder sowas und nicht so, wie sage ich das, aber ich glaube, es gibt manchmal Signale vom Schicksal, glaube ich schon. Und ich wollte am Anfang nicht dran glauben, aber es gibt schon so Sachen, die ich sehe und denke mir, jetzt musst du agieren. Also das war eindeutig ein Zeichen.
Ja.
Und da ist so viel auf einmal passiert. Also wirklich in Bezug auf Oxford, auf diese wunderschöne Studentenstadt, die also anders inspirierend ist. Weil einer meiner musikalischen Vorbilder, sein Name ist Adam Barnes, er ist aus Oxford. Und ich habe ihn, glaube ich, vor 7 Jahren in Wien auf einem Konzert gesehen und ich war so, boah, der ist so gut, ich respektiere ihn als Songwriter so unglaublich sehr und war in der Schule ein riesengroßer Fan. Und 7 Jahre später ist er wieder auf Tour gegangen und hat wieder in Wien gespielt und er hat sich an mich erinnert und er wusste, wie
geil. Wirklich geil!
Und es war urschön. Und ich war dort und ich habe mit ihm geredet und er hat mir ein paar sehr, sehr nette Sachen gesagt und er ist aus Oxford und wie sein Werdegang war und all das und es war so, wow, cool, ja. Dieser Musician aus Oxford und Dings. Und dann war das, ja. Und dann war, also es waren wirklich mehrere Sachen, da habe ich einen Film gesehen, der also richtig random von einem Englischlehrer aus Oxford handelt und das war dann mein Lieblingsfilm für eine Zeit lang und es gab immer wieder so kleine Zeichen, ich dachte mir, hey, nächstes Mal, wenn ich in London bin, kurz aus, weil ich spiele dort auch oft, ich bin nicht so ein Tourismusmensch eigentlich, aber ich mach mal wieder Oxford und nicht irgendwie was machen, sondern nur die Stadt einwirken lassen, nur die Stadt einwirken und bin hin. Und es war anders schön und ich habe auch überall gepostet und gesagt, dass ich da bin, es ist eine schöne Stadt. Und es ist anders schön und kulturell einfach so krass. Und ich bin zurückgekommen, also ich war dann in London, dann war ich in Wien. Und ich weiß noch, ich war in Wien und ich habe irgendwann gechillt und dachte mir, boah, die Tage, ich glaube, die Tage melde ich mich. Ich so, by the way, ich liebe eure Stadt, ich würde gerne wieder kommen für ein Interview, bla bla bla. Habe ich mir gedacht, das schreibe ich denen.
Yeah.
Und ich dachte mir, gut, das mache ich in den Mails am Wochenende. Und bevor das Wochenende gekommen ist, haben die mir eine Mail geschrieben.
Sau geil.
Was, kannst du dir vorstellen, wie ich mich gefreut habe? Oh, ich hab's nicht, es war, wie sagt man, manifestieren.
Ja.
Ich hab's manifestiert.
Ja.
Und der hat mir geschrieben, also ja, da, Interview, Donnerstag. Und ich so, oh mein Gott, aber ich habe mein ganzes Schedule. Ich so, ich muss einen Flug buchen. und es war, also nur 10 Minuten ist kostbare Sendezeit. Und es ist nur ein 10-Minuten-Interview, wir können es auch über Zoom machen. Mm-hmm. Und ich so, ich hatte wirklich einen tight Schedule am Donnerstag. Also ja, dann machen wir es leider machen wir es auf Zoom. Und dann sind der Dave und ich da gesessen, haben auf Zoom gequatscht. Und du merkst es schon, es ist so wie bei euch, man merkt schon, wenn Moderatoren es wirklich einfach interessiert und Leute sind einfach interessiert. Nein, wirklich, ich danke, gell, weil du merkst es schon, ich glaube, man merkt es auch als Konsument, wenn da jemand gar keinen Bock auf dich hat und da sitzt und sagt, ja, warum machst du keinen Austropop? Emma Watson, dumme Idee. So. Aber das war ein unglaublich aufmerksames Interview. Also ich habe echt gemerkt, da wurde ich also bis zum Gehen immer recherchiert und der hat Sachen gefragt, die 2017 passiert sind, auf die ich stolz bin, aber ich dachte, ich bin mit den Sachen in Vergessenheit geraten, was so Sachen wie Withers und so angeht. Und es war einfach richtig schön. Mhm. Und dann, das habe ich, glaube ich, erst dort erfahren, weil ich auch ein Fan bin, habe ich ja, und mein Algorithmus zeigt mir die ganze Zeit jetzt Emma Watson Sachen. Also das ist, ich habe ein Interview gesehen, wo sie bei irgendeiner amerikanischen Talkshow sagt, dass sie in Oxfordshire aufgewachsen ist. Und ich sitze da und das war auch wieder so ein Zeichen, ich so, nein. Nein, Google. nein, oh mein Gott. Und dann war ich dort und dachte mir, das ist anders, versteckte Kamera, full circle, ja, moment. Also das war schon so full circle. Und das war ein bisschen sass. Das dachte ich mir schon so, okay, ganz ruhig. Das Universum hat gerade Spaß mit mir. Und dann hat die BBC gefragt, und nach deinem Interview würden wir gerne einen Song von dir spielen. Und dann haben wir gequatscht und sie haben Emma Watson gespielt, die zensierte Version,
okay,
weil ich einmal Shit drin sage. Mhm. I'm sorry. Und, und ja, und dann ist das passiert und dann war so, ja, vielleicht hört sie das jetzt. Und ich so, und ich weiß nicht, ich sitze so da, denke mir, stressig. Und ja, das war ziemlich, also das war schon ein crazy. Also ich bin dann um die Ecke von der Oxford University in einem Café gesessen und dort ein paar Zeilen zu schreiben. Und da habe ich kurz innegehalten, dachte mir so, das ist schon, also die Geschichte glaubt dir keiner. Mhm. Das denkt dir, also das immer, also wenn es nicht verfilmt wäre alles, glaubt es dir sowieso keiner.
Ja.
Und wenn ich es nicht jeden Tag auf TikTok und Insta posten würde, aber das war schon ein bisschen random. Und ich liebe, also ich versuche mein Leben auch so zu gestalten, um nicht in irgendein Schema reinzufallen, sondern aktiv das zu machen, was ich will.
Mhm.
Und das war halt schon so, das ist so random, das kann halt nur mir passieren. Und das ist,
aber es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die du jedem erzählen kannst und ja, jeder wird einfach baff sein.
Ja, aber es ist halt wirklich so, es ist so, es sieht keiner kommen.
Ja, ja.
Ich bin dort in Oxford gesessen in meinem Poncho und war so, wie erkläre ich das jetzt?
Ja,
wenn ich mal in einem Podcast sitze, wie erkläre ich diese Situation? Das,
hast du aber sehr gut gemeistert, muss man
Dankeschön, dazu sagen. Danke. Ja, ich darf ich mir davon was nehmen?
Natürlich,
ja, gerne.
Leute.
Gerne, gehört nicht nur uns.
Ich sage einmal so, wir haben, glaube ich, mal die gröbsten Fragen zu dir und zu deiner Person und zu Emma Watson geklärt.
Ja.
Bevor wir da jetzt weitermachen,
ja,
spielen wir da jetzt heute einfach mal eine kleine, aber süße, feine Werbung ein.
Wirklich?
Jetzt kommt Werbung.
Nice.
Hola Poncho People, hier ist Helmut Roth, ich bin beim Meinungsgeflüster Podcast. Es ist unglaublich geil hier, ich habe sehr viel Spaß und auch extrem dankbar für die Episode bin ich. Ich bringe im Juni mein erstes Album raus, mein Debütalbum Poncho Party. Ihr könnt es jetzt schon pre-safen. Den Link findet ihr in meiner Insta-Bio oder wo auch immer. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie ich fühle, mein Leben lebe und was mir so passiert ist in den letzten paar Jahren, das könnt ihr auf diesem Album hören. Und da ist sehr viel Herzblut, sehr viel Tränen, sehr viel Emotion drinnen. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ich bringe regelmäßig Musik raus. Und wenn es euch taugt, stay around. Und vielleicht sehen wir uns mal bei einem Konzert von mir. Und ich bin gerade in der wunderschönen Steiermark, deswegen vielleicht sehen wir uns ja hier schon dieses Jahr, sehr bald. Vielleicht bin ich da, Zwinker, Konzert. Nicht zu viel preisgeben, habe ich gehört. Und ja, bleibt's gesund und sehr bald.
Und wir sind wieder zurück aus der Pause.
Wow. Yeah.
Yeah.
Das ging ja zackig.
Schon, wie ihr gehört habt, hat der Helmut etwas zum Sagen gehabt in der kurzen Werbeeinspielung.
Voll.
Und es würde uns natürlich sehr freuen, wenn ihr ihn sehr gern unterstützen würdet oder generell unterstützen würdet.
Supportet.
Genau, unsere Community, die Meinungsgeflüster Schwanznasen, schaffen das. Ist so, das ist ein cooler Name. Ja, ja. Sie leben damit. Ob sie es jetzt gewollt haben oder nicht.
Ach so, ich verstehe.
Ja, genau.
Sie sind entweder Schwanzaugen oder Nudelaugen. Eins von den zwei. Schwanznosen oder Nudelaugen.
Habe ich hier oben gelesen, Nudelaugen.
Ja, genau. Das Nudelaug des Jahres.
Nice.
So, jetzt kommen wir natürlich zu unseren Meinungsgeflüsterfragen. Im Sinne von...
Sind das die spicy Fragen?
Genau, die spicy, unangenehmen Fragen.
Die mit der extra Würze.
Ah, die mit dem...
Auf Salt-Bayer angelegt.
Latinos sind, glaube ich, gut mit Spices. Also versuchen wir es.
Sehr gut. Möchtest du starten, mein Schatz, oder soll ich starten jetzt?
Ich möchte bitte auch wieder anfangen.
Starte los.
Frage Nummer 1. Wie isst du deinen Obstgarten? Die Creme zuerst oder rührst du um? Beschreibe es uns.
Detailliert.
Meinen Obstgarten?
Obstgarten wirst du hoffentlich kennen.
Ist es der Name von einem Gericht?
Einem Joghurt?
Einem Topfen, Sahne? Topfen?
Und Marmelade.
Ich fühle mich gerade so dumm. I'm so sorry.
Gott!
Scheiße.
Okay.
Wir nennen es um.
Wir nennen es um.
Ich schwöre, ich esse Obst. Meine Mama schaut zu.
Tut er nicht.
Vielleicht kennst du ja dieses Produkt. Wie isst du deine Dani-Sahne? Isst du den Schlagobers zuerst oder den Pudding? Oder rührst du um?
Was ist da alles drin eigentlich? Es ist
Pudding und oben Schlagobers.
Es ist Schlagobers-Pudding. Was ist das für ein Pudding?
Vanille oder Schoko? Kannst du aussuchen.
Dann nehme ich erstens Schokolade.
Ja.
Aber es kommt immer auf den Tag an. Das ist eigentlich eine wichtige Frage. Jetzt verstehe ich die Situation erst. Na, erst das Schlagobers.
Sehr brav. Ja. Das ist die einzig richtige Antwort. Beim Obstgarten wäre die richtige Antwort gewesen, zuerst die Creme essen und dann unten den Rest mit dem Obst.
Ist da Obst drinnen, actually?
Ja, die
Marmelade halt so.
So
ja, das zählt.
Chili,
ja, das zählt.
Ähnlich, Marmelade
ähnlich. Wenn die restlichen Fragen auch so sind, das tut mir so leid.
aber jetzt straight gefragt, du weißt auch nicht, was Dani Sahne ist, oder?
Ja. Ist das so ein Steirer-Ding? Oder?
Nein!
Ist das so ein Österreicher-Ding und ich habe es noch nicht mitbekommen?
Ja, so Deutschland-Österreich-Ding.
Du bist hier groß.
Ich bin in Wien geboren und ja, ich habe u viele solche Momente. Meine Friends werden gerade fett lachen.
Ja.
Alle meine Homies, weil es gibt so ein paar Sachen, die.
Das kommt sowas von auf TikTok.
Ich meine, ja. Scheiße. Aber es gibt immer wieder so Begrifflichkeiten, die ich noch in meinem Leben nie gehört. Da gibt es einen Insider. Mein Papa ist ja Österreicher und meine Mama aus Ecuador, für alle, die es nicht wissen. Und wie heißt das? Vielleicht kennt sie das auch gar nicht, aber bei dem Huhn, das man essen kann, beim Heurigen, da gibt es etwas, das heißt Birgel. Wisst ihr, was das ist?
Absolut nicht.
Birgel, das ist irgendwas, ich glaube, das ist jetzt urunangenehm, aber mein Papa wird so lachen. Aber Birgel ist, ich glaube, das ist entweder der Haxen oder so vom Händel oder sowas. Und irgendwann gab es eine Situation, da waren wir essen und es ging darum, ja, ich will den Birgel. Und meine Mama und ich schauen uns an, noch nie dieses Wort gehört, keine Ahnung, was das ist.
Oder man sind Fliegel.
Nein, das kenne ich nicht so. Nein. Und ich habe so... Also es war wirklich, die Kellnerin hat gelacht, mein Dad hat gelacht so, kennst du es nicht? An Birgel. Und ich so, Papa, was meinst du? Und es gibt immer wieder so Wörter, die ich vielleicht irgendwie kennen sollte. Und es tut mir so leid, aber die habe ich noch nie gehört.
Also Papa von Helmut, wir Steirer kennen es auch absolut nicht.
Aber jetzt noch eine kurze Zwischenfrage. Du bist in Wien geboren, aufgewachsen und hast gelebt.
Ja, also ich bin als Kind mit meinen Eltern und meinem Bruder zwischen Malaga und Wien gependelt.
Okay.
Also wir sind als Kinder so mehr oder weniger hingezogen und hin und her, weil meine Mom kommt aus Südamerika und sie wollte, dass mein Bruder und ich die Sprache nicht verlernen, die spanische. Mhm. Aber weil Ecuador so verdammt weit weg ist und weißt du, overseas, sind wir dann halt nach Malaga gegangen, in den wunderschönen Süden von Spanien.
Aha.
Und es ist manchmal ein bisschen so eine Situation, wenn ich dann so mit Latinos oder mit Spaniern rede und sie wissen, ich habe Latino-Blut und dann rede ich mit denen und dann sagen sie manchmal, du redest aber ein bisschen mehr wie ein Spanier in manchen Situationen. Ich sehe, ja, das ist vielleicht, weil der Akzent ein bisschen von drüben ist. Aber genau, es gibt überall, also in jedem Land gibt es immer etwas, was, also ich habe diesen Moment nicht nur mit der österreichischen Sprache.
Okay.
Es gibt immer solche Momente und es tut mir so leid. Es ist wirklich...
Ich stoche trotzdem nochmal in der Wunden herum. Du warst aber schon als Kind in einem Supermarkt, oder?
Oder bist du so Bonzen?
Nein, ich war schon im Supermarkt, okay. aber ich schaue nicht jedes Regal an und weißt du.
Okay. Aber es ist meistens in der Nähe von Kinderpinguin und Milchschnitte.
Bro, ich war ein lostes Kind und keine Ahnung. Ich gehe einfach rein, Mamas Hand halten, I don't know, ich weiß nicht.
Okay. Und noch eine kurze Zwischenfrage, dein Papa ist Wiener, oder?
Ja.
Okay, gut, dann kann ich jetzt nämlich trotzdem die Frage stellen und vielleicht hast du es ja trotzdem schon gehört. Kannst du mir beantworten, was ein Eitrige mit einem Bogel ist?
Scheiße. Okay, warte kurz. Das hat er mir sogar beigebracht.
Mhm.
Ja. Aber hast du deswegen Eitrige da stehen?
Nein, absolut nicht.
Ah, okay. Ich dachte, Eitrige, das ist doch das Käsekrainer-Würstel,
ja?
Oder?
Ja.
Sehr gut.
Und der Bugel ist was?
Echter Wiener. Und der Bugel ist doch vom Brot das Scherzerl.
Ja!
Oder?
Aber wir können das jetzt gerade weiterspielen. Was ist ein 16er Blech?
Otterkringer.
Wow!
Und?
Darf ich kurz sagen?
Ja.
Das ist eigentlich eine richtig random Story, aber das weiß ich, weil es gibt die Otterkringer Brauerei in Wien. Mhm. Und da habe ich, ich glaube, ein oder zwei oder dreimal auf einem Festival dort gespielt. Und einmal war die Gage... für mich ein Jahresvorrat an Otterkringer Bier. Ist so deppert, als ich das erfahren habe. Ich habe zu jeder Homeparty immer sowas mitgebracht und am Ende des Jahres haben wir es verschenkt, weil es war einfach zu viel. Ja, es war ein bisschen zu viel. Aber 16er Blech.
Sehr gut.
Und das jetzt war jetzt direkte Werbung.
Noch sorry. Die Oberfrage dazu. Und was ist ein Krokodil?
Das ist eine Gurke.
Wow.
Oh mein
Bist
Gott.
Bist du deppert. Dafür hast du jetzt wirklich einen Applaus verdient. Also
schön. Vielen Dank.
Ich hätte mir das jetzt, no front, aber nicht erwartet.
Nach der Obstgartengeschichte habe ich mir das auch nicht mehr erwartet.
Aber das weiß ich noch. Das hat mir auch mein Dad. Das ist eigentlich sogar ein Running Gag gewesen mit eigentlich Krokodil, 16er Blech, Eiterke, Bull. Das habe ich als Kind gelernt, ja.
Helmuts Dad, du hast den Bildungsauftrag erfüllt.
Top.
Wir sind stolz auf dich.
So, jetzt kommen wir von der ersten sehr peinlichen Frage gerade zur nächsten Frage.
Eieieiei.
Bist du ein Sitz- oder ein Stehpinkler?
Ich. Nächste Frage, bitte.
Okay, gut. Was ist dein bester Anmachspruch und hast du bis jetzt gute Ergebnisse damit erzielt?
Nein. Bester Anmachspruch. Immer wenn ich mit meinen Friends bin, haben wir so richtig, wir machen immer Jokes drüber, was für Schlechtes gibt. Boah, richtig schlechter Anmachspruch. Naja.
Nein, bester Anmachspruch.
Bester. Achso, das ist für mich, das Ding ist, wann funktionieren wirklich Anmachsprüche? Weißt du, was ich meine?
Also ich nenne ein Beispiel. In meiner Lehrzeit habe ich einen Kollegen gehabt und der ist zu einer ziemlich dicken Frau hingegangen und hat sie beim Speck genommen und hat gesagt, du gehst sicher nicht unter. Und er hat sie abgeschleppt. Also,
what the fuck?
Ja, es funktioniert das, so ziemlich alles. Das ja.
Ist ich weiß, wo bist du aufgewachsen?
In Amstetten.
Machen das alle dort so?
Ich hoffe nicht.
Das ist wirklich, also ich würde weinen, glaube ich, wenn das einer bei
sie
mir
hat
macht.
Sie hat das voll gefeiert, also wie gesagt, er hat sie abgeschleppt.
Ich meine, cool von ihr, aber das anscheinend ist es der Vibe da drüben.
Kann möglich sein.
I don't know. Bester Anmachspruch. I don't know. Da bin ich. I don't know. So.
Hallo, ich bin es.
Also das Ding ist halt, ich cringe sehr, sehr selbst, wenn ich sowas versuche. Und ich habe es natürlich da und da versucht, weil sonst hätte ich keine Beziehung hinter mir gehabt. Aber es ist, ich weiß nicht, einfach sehr, während dem Reden merke ich, wie die Confidence runtergeht. Und ich so, das war jetzt nicht gut, Helmut. Das war, geh heim, täusch ein, ich weiß nicht.
Herzinfarkt.
Blinddarm, du, ich weiß nicht. Geh heim, hör auf, weil, ich weiß nicht, ich bin da sehr schnell nervös. Und, ich bin echt schlecht in sowas eigentlich. Ich habe gar keinen Race, wie man sagt, ja.
Okay.
Leider.
Gut,
leider.
Wir üben das.
Ja.
Wir
üben
bis zum nächsten
bitte.
Mal.
Mit dem Obstsalat. Müssen auf den Obstsalat
gehen. Es wäre schon ein sehr geiler Anmachspruch, muss man schon sagen.
Das ist so richtig random. Ja. Weißt du was, den verwende ich irgendwann einmal.
Bitte.
Mach ich mal.
Gib uns dann bitte Feedback dazu.
Also, wenn ich das irgendwann wirklich mache, dann zeige ich das als Beweisvideo dafür.
Danke.
Das ist ein guter Eisbrecher.
Meine nächste Frage an dich. Ich lasse dich zerstricken.
Ich denke mir so, also ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht, dass wir über sowas reden. Aber
ja,
geil.
Wir sind für jeden Spaß zu haben. Genau, ja.
Finde ich geil.
Eine ganz wichtige, essentielle Frage an dich.
Und vielleicht eher auch an deine Eltern.
Eigentlich auch, ja, vielleicht können sie uns das beantworten, wenn du uns das nicht beantworten kannst.
Schreib mir dann eine WhatsApp dazu. Okay.
Wieso heißt du eigentlich Helmut und nicht Degenmut?
Degen.
Ja, Degenmut ist ein sehr alter deutscher Name.
Ist das, ich habe den Namen noch nie gehört.
Ja, das.
Du lernst vieles heute.
Ich lerne halt wirklich viel. Weißt du was, das ist eine gute Frage. Ich werde meine Eltern fragen. Degenmut, ist das ein echter Name?
Ja, ist wirklich ein echter Name.
Ist halt blöd,
ja,
wenn du nicht fechtest. Gell?
Das eben. Ist, vielleicht das ist, deswegen.
Weil ich kein Fechter geworden bin.
Ja, genau.
Ich bin sehr botschert mit manchen Sachen.
Aber eine Dazufrage zu dem. Hättest du einen anderen Namen bekommen oder weißt du, dass du Helmut...
Ich heiße eigentlich Helmut Andres. Deswegen ist es half Austrian, half Latino.
Ah.
Und eigentlich...
Helmut war vom Vater, Andres war von der Mutter.
Ja, voll. Und das Ding ist halt, wenn man auf Deutsch mit mir spricht, sagen alle Helmut zu mir und auf Spanisch sagen eigentlich alle Andres zu mir. Und wenn sich die Leute kennenlernen, ist es richtig random, weil sie wissen voneinander nicht, wen sie meinen.
Drei Storys über Helmut, drei Storys über Andres.
Es ist anders stressig, ich sag's euch. Und
sie kämen drauf, dass Helmut genauso...
Die zwei würden sich verstehen. Das ist so dabei. Die zwei, die wirken
Friends.
Genauso lost. Ja, ja, das
Friends, Alter.
Aber ja, das ist... Aber ja, jetzt habe ich als Künstlernamen nur Helmut eben drin stehen.
Okay.
Und ja.
Hast du aber überlegt, dass du vielleicht einen anderen Künstlernamen
holst? Ja, aber ich, keine Ahnung. Ich mag auch meinen Vornamen eigentlich. Ich finde Helmut, es war in der Schule halt so, ja, wer heißt mit 14 Jahren Helmut nowadays? Und natürlich wird man da ein bisschen gehänselt und so, aber ich mag meinen Namen und ich finde ihn schön und ich glaube auch, dass so schnell kein anderer herkommen wird, der Artist ist und sich so nennt wie ich, weil...
Also ich kenne jetzt keinen Helmut.
Nein, ich kenne, mir folgt nur Jason, Kevin oder...
Kevin Graz, guter Mann.
Oder keine Ahnung, so diese...
Jason the Roller.
Ja. Diese Standardnamen halt.
Ja. Ist Jason Standard?
Also ich kenne bis jetzt auch nur einen so persönlich, einen Jason, aber als Künstler gibt es schon viel Jasons, oder?
Ja, das schon, aber ich denke mir, weil alle waren so, nein, nenn dich Harry. Ich so, wieso? Weil das H drin und so, sag Harry Road und ich so, nein, das klingt irgendwie, das Ding ist, das ist so ein cooler Name, der nimmt sicher ein anderer. Mhm. Yeah. Und bei Helmut Road dachte ich mir so, das wird mir keiner wegnehmen.
Nein, das doch ist kannst so, du wie, sicher sein.
Ich glaube auch, es wird keine zweite Band herkommen, die sagt, wir nennen uns Annen Maikantereit, weil so nennst du dich halt echt nur. Ja. Wenn du, das war immer so mein, weil du halt mir gesagt, du hast einen Kacknamen und ich so, finde ich nicht und der Künstler macht den Namen nicht umgekehrt. Mhm. Und ich dachte mir damals wirklich so, weil ich bin ein riesengroßer Annen Maikantereit-Fan. Aua. Sorry. Uff. Und ich dachte mir, schau, wenn diese Band, die abnormal cool ist, es mit so einem unüblichen Namen schafft, dann schaffe ich es vielleicht auch mit Helmut. Und das ist cool.
Da könntest du schon wirklich recht haben. Also man sticht aus der Masse auf jeden Fall.
Voll. Und egal, wann ihr wo jemals sein werdet, wenn ihr sagt, weißt du noch der Helmut, dann werden alle mich meinen.
Na,
und
sicher.
Es ist immer so ein, es gibt mehr halt mich. Ja. Und das ist halt irgendwie angenehm. Und ich mag Helmut und Andres auch. Mhm. Aber das ist wieder so, ich schreibe gerade ein paar neue Songs und manchmal schreibe ich über einen Charakter, der Andres heißt. Und wenn man eins und eins zusammenzählen kann, dann ist es nicht wirklich ein Fremder. Deswegen,
sondern nur
das
du?
Ist so, ja, das ist eine andere, weil ich will nicht mehr sagen ich. Und aber voll. Ich probiere gerade, sorry, Songwriting-technisch ein bisschen was aus.
Alles gut. Dennoch jetzt auch noch eine Frage dazu. Nutzt du den Namen ab und zu aus, dass du dich ab und zu vorstellst als Helmut und ab und zu als Andres, so wenn du jetzt mit einer Person labern möchtest, die was dich nie wieder kennenlernen soll oder halt nie wieder finden soll?
Nein, es kommt nur doch auf die Sprache an eigentlich.
Okay, das wirklich ist nur das.
Weil du sagst Anmachspruch, ich habe mir sogar einen überlegt letztens, da, wann war das? Ich habe mir gedacht, ein Homie und ich haben da geredet, dass ich sage, weil die Leute sagen mir immer, das ist ein altmodischer Name. Und dann sage ich so, ja, es ist ein altmodischer Name für einen altmodischen Herrn. Oh. Was ich halt überhaupt nicht bin, aber vielleicht kommt es cool rüber, dass ich sage, ja, ich bin so classy und chill da in meinem Poncho.
Okay. Das könnte auf jeden Fall stimmen. Ne? So, kommen wir zur nächsten Frage. Gibt es eine Lüge, die du regelmäßig erzählst und warum fühlst du dich gezwungen, sie aufrecht zu erhalten? Wenn ja, welche? Wir sagen es keinem weiter versprochen.
Er hat's übernosert.
Also das ist, also ich bin ja ein bisschen ein Songwriting-Freak und ich liebe es, Lieder zu schreiben. Und es gibt schon so wie Running Gags, es gibt so Running Lies bei mir, die, was ich als Element gerne in Songs verwende, ist, dass manche Sachen so eindeutig eine Lüge sind, aber dass es so in your face geschrieben ist, dass die Leute checken, dass ich entweder for the sake of the song ist, quasi sage, nein, 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 das war nicht so und dann beschreibe ich aber genau, wie es war. Aber das habe ich nicht gemacht. Mhm. Und dann habe ich so und so nicht gemacht. Und das ist so, damit es eindeutig klar ist, okay, das ist eine selbstironische, ein Werkzeug, mit dem ich sage, hey, weil es auch die Emotion reinbringt, so im Sinne von, hey, wie ich mich dazu fühle. Aber wenn ich lüge, dann sind es so eindeutige Lügen. Damit, okay. Aber so, das ist so ein Element, was ich von The 1975, meiner Lieblingsband, oder einer meiner Lieblingsbands, irgendwie so inspiriert bekommen habe, wo ich mir denke, hey, das ist... Weil die Leute checken es und wir alle checken es. Und da gibt es, glaube ich, sogar einen Sabrina Carpenter-Song, wo sie sagt, ja, wir haben das und das und das alles nicht gemacht und das und das und ich habe keine Gefühle mehr für dich. Und es ist so in your face gelogen, dass es genius ist. Ja. Und das finde ich cool, so als Craft irgendwie zu machen. Voll.
Okay, aber sonst so Standardlügen in deinem Leben hast du also nicht?
Ich sage, ich bin 1,90.
Wie groß bist du?
Nein, keine
Ahnung. Aber du bist größer als ich, glaube ich.
Ich habe...
Na.
Nett?
Nett für.
Also für alle, die es nicht sehen, ich bin ein Short King. Ich bin gern klein, aber ich habe einen Freund, der mich immer ein bisschen aufzieht, weil ich einmal gesagt habe, dass ich ein bisschen größer bin auf einer Dating-App. Was? Und anscheinend ist es so, also ja, ich weiß nicht, es ist so ein Running Gag in unserer Dating-Culture, dass man sagt, er ist größer, aber ich war so, Ich habe mir nichts dabei gedacht, so, keine Ahnung. Und ich habe sehr, sehr große Freunde. Ich schaue immer zu denen rauf. Ich bin der Kleinste in der Gruppe. Und ja, ich glaube, das ist etwas, wo ich mal gesagt habe, ich bin größer, als ich eigentlich bin. Okay. Und dann sieht man mich so, ah. Oh,
hallo?
I don't know. Aber
ich meinte nur mein Ego. Mein Ego ist so groß.
Aber nein, sonst, ich glaube, das ist, was man als Lüge gelten kann. Es ist halt nicht. Und irgendwie war das. Irgendwann wurde ich beim Arzt gemessen, bei der Ärztin. Oder war das? Ja, das war die von der Schule war das. Und man hat es mir nicht geglaubt, dass ich so groß war. Aber ich glaube, es war, weil ich halt Schuhe anhatte und so. Und dann habe ich einmal leichtsinnig gesagt, ja, vielleicht bin ich geschrumpft und seitdem werde ich deswegen verarscht. Okay. Aber ja.
Keine Sorge, wir verarschen dich.
Es ist okay. Ich halt das aus. Alles gut.
So, meine nächste Frage. Welches peinliche Lied hast du auf deinem Handy, das du jedoch lieber niemandem zeigen möchtest?
Ob von dir oder von einem anderen Künstler?
Da gibt es einige, muss ich ehrlich zugeben.
Echt?
Ja, da gibt es einige. Einige Songs, wo ich es leugnen würde, dass ich sowas höre.
Fragen wir nach dem Genre.
Genre? Pop, eigentlich.
Okay, doch. Jetzt nicht so Schlager und so ein Shit.
Nein, also doch, auch. Also das ist so mein Guilty Pleasure.
Mein
das
Herz
ist so,
es brennt, wenn ich
oh mein
sehe.
Gott.
Also einmal, wo war das? Also es ist eh ein bisschen selbstironisch gemeint, weil man sagt, Männer dürfen das und das nicht. Und irgendwann einmal in der Highschool war das dann so, dass ich mit einer Kollegin da gesessen bin und ich glaube, es war im Radio oder irgendwas, wir waren alle im Auto und dann ging ein One Direction Song an und ich habe den mitgeschrien und konnte den Text auswendig und dann nicht so, yeah baby, you're like, und dann habe ich höre kein One Direction. Und dann war das so ein so, okay, oder Hannah Montana.
Peinliche so ein, Stille momentan.
So, wenn ich so mit Leuten bin, dann lösche ich schon ein paar Sachen raus. Aber nein, es ist auch selbstironisch gemeint. Aber es sind halt gute Songs und es toucht mich und es ist gut. Und ich finde, also so Songs von SpongeBob Schwammkopf, die früher veröffentlicht wurden, mag ich auch. Die sind.
Das Lagerfeuer.
Der Lied. Ja, aber ich finde, das war coole Mucke. Das haben wir halt als Kinder gehört. Und hier und. Also.
Sprich aus den Nähkästen.
Ja, nein, nur so. Nur, ich will es nicht zu genau sagen, aus offensichtlichen Gründen. Aber. Hier und da wurden auch Songs über mich geschrieben und die höre ich mir schon gerne an, muss ich ehrlich zugeben.
Sind die öffentlich zugänglich?
Ja. Und ich höre mir die, keine Ahnung, manchmal denke ich mir so, ja.
Wir müssen dann off-Kamera mal darüber laden.
Ja, aber ich denke mir so, das ist irgendwie unlieb, weil,
ja, schon.
Weil wenn ich über jemanden einen Song schreibe, dann ist es doch irgendwie ein, nicht immer als Kompliment gedacht, aber so ein, hey, du bist so wichtig, dass ich dir einen Song schreiben will.
Ja.
Und dann sitze ich schon, dann höre mir so was an, denke mir, das ist lieb.
Ja.
Das ist sehr, sehr lieb.
Also
schmeichelt mir komplett. Das ist wirklich, also das ist wirklich lieb.
Wann schreibst du mir eigentlich einmal ein Lied? Mann, hallo?
Wir kommen zur nächsten Frage.
Wir können zusammen was machen.
Okay, was? Das wollte. Laber später. Nächste Frage. Wenn du einen Tag lang unsichtbar wärst, welche Snacks oder Kassen würdest du aus dem Supermarkt beklauen?
Welche Snacks?
Mhm.
Mich selbst.
Ah.
Oh Mann, das ist ein guter, es ist kein Anmachspruch, aber ich versuche ihn auf euren Vibe aufzuhoppen.
Ja.
Was war das? Snacks und
Kassen.
Welche Kassen?
Ja, vielleicht hast du ja eine Lieblingskasse, die was du.
Welche Lieblings? Die, wo ich mich selbst bediene, mag ich am meisten.
Ah, okay. Ja.
Ich finde das, ich weiß nicht, ich bin schneller als die anderen.
Fun Fact zu Selbstbedienungskassen. Jeder dritte Kunde bei Selbstbedienungskassen hat schon mal geklaut. Also.
Jeder dritte?
Jeder dritte.
Eins, zwei. Mm. Oh, fuck. Okay, das habe ich jetzt nicht durchdacht. Ich habe es nicht durchdacht.
Okay. Na, aber welchen Snack würdest du klauen auf jeden
welchen
Fall?
Welchen Snack? Hm. Ich würde...
Auf jeden Fall keinen Obstgarten.
Eieiei. Also kann es auch Drinks sein? Oder
natürlich.
Ein Gatorade würde ich. Ich habe da, wann war das, vor einem Monat oder zwei, das erste Mal Gatorade getrunken. Und das ist irgendwie, keine Ahnung, cool. So im Sinne von, wir haben, nein, stimmt nicht. Ich habe letztes Jahr im August habe ich das erste Mal Gatorade getrunken und vor einem Monat habe ich es wieder im Supermarkt gesehen, weil ich war bei einem Fußballspiel und ich bin eigentlich gar kein Fußballer.
Mhm.
Und wir waren dann ein paar Musiker, die für den guten Zweck gekickt haben. Und da war das so, ich war halt nie in einer Fußballmannschaft so richtig Dings und dann, ich kann auch grauenhaft spielen, aber dann trinken wir alle so zusammen Gatorade und wir sind so, ich gehe so, yeah, Helmut, Fußball! Und ich so, der nur wilde Kerle geschaut hat, ist so, ja! Und das, und ich assoziiere diesen Drink halt mit diesen Mannschaftsgedanken irgendwie.
Okay. Ja, da bin ich ganz bei dir.
Da war ich so,
du,
yeah.
aber Red Bull sagt doch schon was, oder?
Ja.
Okay, gut.
Und,
okay.
Und so Kellogg's.
Einmal, Leute, einmal!
Das bleibt jetzt der Running Gag in der Episode.
Jesus.
Ich rette dich aus deiner Situation.
Dankeschön.
Wenn du eine Woche lang mit einer Person des öffentlichen Lebens die Körper tauschen könntest, wer würde es bereuen, dich ausgewählt zu haben?
Wer es bereuen würde, mich? Ich glaube jeder, weil mein Leben ist so random halt so gestaltet, wie ich es. Ich glaube, jeder wird alles so irgendwie bereuen. Ich meine, für einen Tag ist es vielleicht lustig, aber bereuen. Ich glaube, jemand, der mehr chillt und nicht faul ist, aber mehr weniger Programm hat, der wird es, glaube ich, bereuen, wenn er mit mir tauschen wird.
Und mit welcher Person würdest du gern aus dem öffentlichen Leben mal den Körper tauschen? Emma Watson.
Eigentlich. Ich wusste, dass es einer von euch sagt. Aber nein, mit niemandem eigentlich. Also ich stecke sehr, sehr gerne in meiner eigenen Haut. Mhm. Und I don't know. Vielleicht ein Songwriter, der für Disney oder so, für die Filme irgendwas schreibt, weil ich wäre gerne mal so bei, also ich liebe die Disney-Filme und ich wäre mal gern bei dem Prozess dabei. Ich wäre mal gern so ein, ja, und dann haben wir die Elsa und dieser Charakter macht gerade das und da für diesen Teil der Story brauchen wir einen Song und dann ist es aber kein Pop-Song, sondern, weißt du, es ist Filmmusik und wir haben da jemanden am Klavier und wir machen das und das würde mich sehr interessieren. So einer, der so für ein Filmstudio irgendwie Musik komponiert, für einen animierten Film.
Kennst du zufälligerweise Malte Zierden? Den Typen mit der Spalte und mit der Taube?
Nein, leider.
Für den wurde ein Disney-Song komponiert, ich glaube von einer Disney-Sängerin sogar, für seinen platonischen Taubenfilm. Also das könntest du dir mal auf TikTok ansehen, ja, dann siehst du den.
Dann, weil das finde ich echt spannend, das ist wirklich cool.
Ja, weil der hat eine Taube auf dem Fensterbank gehabt, die kommt dann jeden Tag besuchen und da haben die ganze Community haben eigentlich
Oscar. Oscar heißt die Taube,
einen Film für ihn.
Ah, nice. Kann okay. ich mir anschauen.
Ja, auf jeden Fall.
Haben Disney gesagt, bitte produziert das. Das ist so eine süße Geschichte.
Das ist cool. Ja, das ist halt wirklich Orga Disney-Vibe. Ja, genau.
Wirklich. Gut, nächste Frage. Welchen Prominenten würdest du wählen, um dich in einem Film für dein Leben schlecht darzustellen?
Ah, scheiße. um mich gut darzustellen, also er wird eine Meisterleistung hinkriegen, Tom Holland.
Mhm. Ja, der Vibes fühle ich ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und das weiß der Kevin Graz, ich bin ein riesengroßer Marvel-Fan. Mhm. Also ich bin, also wirklich, ich liebe diesen Franchise. Und irgendwie, ich weiß nicht, sehr cool. Weil letzten Sommer habe ich im Frühstücksfernsehen einen Auftritt gehabt mit der Emma Watson-Single. Und als ich in der Maske war, hat dann die Visagistin gefragt, und wer ist die nächste Single? Jennifer Aniston. Und ich habe so gelacht. Und ich dachte, und natürlich kommt immer wieder dieses Thema, auch wie heute, auf so, aber was, wenn du sie mal echt triffst? Und ich so, ja, wenn das wirklich so hin, also, weil es jetzt doch irgendwie mit BBC und so gewesen ist, war das so, ja, ich weiß, dass sich das auch irgendwie viele wünschen, aber es ist, weißt du, es ist für mich ein, wie gesagt, es hat Formen angenommen, von denen ich es nicht erahnt hätte, dass sie kommen könnten. Und da dachte ich mir so, wenn es so, keine Ahnung, hätte ich gewusst, dass es so passiert hätte, hätte ich vielleicht Tom Holland, einen Song Tom Holland genannt, damit irgendwann sagt, hey Bro, keine Ahnung. So.
Vor allem, ich glaube, dass das mit Tom Holland eher noch funktioniert hätte. Also,
dass
er auf den Zug mit aufgesprungen war.
Er ist so cool und so sympathisch. Sie auch. Und da gibt es ein Meme. Ich glaube, also das habe ich irgendwo auf Insta gesehen, es muss nicht stimmen. Aber da gibt es ein Meme, wo Tom Holland mit seinem Dad irgendwo bei einem Tennis-Match oder so sitzt und sagt, okay, Dad, look, it's Emma Watson, don't look. Und sein Vater lächelt sie an und Emma ist so, ah, und Tom Holland ist so, oh shit. Und es ist so, also nicht hinschauen und sein Dad ist so excited und das wäre cool. Er ist unglaublich sympathisch, Emma ist unglaublich sympathisch und ich... Es wäre anders lustig, wenn er so in einem Poncho so.
Schon irgendwie. Yeah. Ja.
Ja.
Die Friesen und so, das Style wird eh schon voll. So ziemlich eben. Passen. Ja.
Und er wirkt so auf demselben Level irgendwie lost wie ich in manchen Sachen.
Ich glaube, er ist auch wirklich lost.
Es ist so. Aaron, und also ich muss auch sagen, weil ich ein riesen Marvel-Fan bin, da gibt es immer diese Spider-Man, also sorry, ihr müsst sagen, wenn es zu nerdy ist.
Nein, alles zu rauslassen, was geht, aber alles rauslassen.
Habt ihr auch die Original-Filme gesehen?
Was sind die Original-Filme?
Wir haben alles Spider-Man 1 bis 3.
Ja, natürlich.
Und das, die Spider-Man ist ja eigentlich ein, also ich bin so ein Nerd, ist ja ur der wissenschaftlich begabte Student und auf der Uni und dann zieht er sein Kostüm an und dann macht er Abenteuer und immer, ich sag's euch, immer wenn ich mir meinen Poncho auch anziehe, denke ich so, so und dann auf eine Bühne gehe, bin ich so, also nicht das, aber ich denke mir, ich freue mich, dass ich so ein vielseitiges Leben habe und dieser Gedanke ist halt schön, weil die Leute, irgendwann hat einer gesagt, es schaut aus wie ein Cape und ich so, das ist lieb, weil ich tue offensichtlich nicht Verbrecher bekämpfen, aber ich freue mich, dieses, keine Ahnung, ich habe vor ein, zwei Jahren oder einem Jahr vielleicht sogar, ja, vor einem Jahr, es fühlt sich nur länger an, mit dem Poncho und so allem angefangen und gesagt, dass ich mein Genre Poncho Pop nenne. Und jetzt ist es mein Zeichen und ich liebe es. Aber das war so irgendwie so meine, weißt du, meine Origin-Story, so irgendwie Dings. Aber da könnte ich mich stundenlang verplappern. Aber ja, Tom Holland.
Wäre der gute Schauspieler.
Wäre der gute. Und der Schlechte. Es müsste irgendeiner sein, der von der Statur ganz anders ist als ich, so Til Schweiger, I guess.
Boah, Til Schweiger würde ich dir jetzt echt nicht sehen. Ja,
ja, das meine ich ja. Es wird halt überhaupt keinen Sinn machen. Ja. Es wäre so, es ist so groß und breit immer so, okay, let's rock, Poncho Fieber, keine Ahnung. So.
Dann nur mit seinem komischen S-Fehler oder seinem Lispelfehler, was er hat.
Ja, aber ich glaube, dafür kann er nichts.
Nein, der kann nichts dafür, aber das war halt komplett was anderes, als was
und,
du bist.
Und er ist zu maskulin irgendwie. Also ich bin irgendwie auch stolz auf meine feminine Seite irgendwie und sehr, ihr wisst, ich bin halt so ein Teddy irgendwo.
Ja, ja.
Und ich bin gern Teddy, aber wenn du, ich habe Til Schweiger im Film gesehen, das ist so ein Viech. So, ich glaube, der wird mich schlecht spielen in der Rolle. Es wäre ein schlechtes Casting, glaube ich, für mich.
Das
stimmt. Auch so, weil ich habe auch manchmal so ein Lispelfehler immer gehabt. Wenn ich nervös bin, ja, glaube ich, habe ich das irgendwann, ein Freund hat es mir mal erzählt und dann hat es mir eingeredet, so, du zitzelst. Und ich so, nein.
Aber es ist eigentlich eh voll cool. Also ich mag lispelnde Menschen einfach aus dem Grund, weil sie immer sehr gut in Physik sind. Sorry for that.
Du bist da so best.
Ah, ja, ein bisschen.
Deswegen komme ich jetzt zu unserer letzten Frage.
Letzten unangenehmen Frage und dann komme ich noch mit einer Frage.
Ah, okay.
Die, was mir sehr wichtig ist jetzt gerade.
Da. Okay, passt. Ja. Dann gehen wir halt mit der letzten unangenehmen.
Sehr gut.
Gibt es ein Kleidungsstück in deinem Schrank, das schreit, ich habe die Kontrolle über mein Leben verloren?
Ich meine, hast du alle meine Ponchos. Also nein, aber ich...
Schottenrock oder so.
Boah, ich wünschte, ich hätte einen Schottenrock.
Das ist wirklich
cool. Bis deppert, Alter.
Das
ist nice.
Nein, so ein Library Washer, 20 Jahre alt ist, du.
Das ist halt auch Vintage dann. Ich bin jetzt auch nicht. Ich glaube, weil wegen meinem Poncho-Ding glauben die Leute sehr schnell, ich bin ein modebewusster Mensch.
Mhm.
Aber in Wahrheit, da gibt es ein Interview von, es war die Band Kiss. Das hat mir ein Freund erzählt, ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber da hat einer von Kiss gesagt, die Montur haben und das Make-up und all das. Da hat er gesagt, er wäre lieber, ich glaube, bei den Rolling Stones oder so in der Band, weil die hauen sich die Lederjacke rauf, ein Hemd offen und spielen und machen sich keine Gedanken. Und er muss jedes Mal in sein anstrengendes Kostüm, die Maske. Und ich fühle es genauso. Ich habe mir den Poncho drüber und fertig ist.
Ja.
Und es ist urangenehm. Und ich habe eben urlang Privatponchos getragen und dann hat sich gesagt, das wird jetzt ein Markenzeichen. Jetzt mache ich es nur noch, wenn ich auf der Bühne bin und so oder jetzt hier bei euch und schaue dafür, dass ich es privat ein bisschen einschränke, obwohl es richtig angenehm ist zu Hause und so. Aber weißt du, wenn man fort ist mit seinen Freunden oder so, dann will man kurz für sich sein und Dings.
Ja.
Und also ich liebe die Interaktion mit meiner Musik, aber manchmal, wenn ich mit... oder auf einem Date bin oder so, dann gehe ich nicht im Poncho dort hin. Okay. Das ist so in your face, so by the way, ein Eisbrecher. Aber sonst, ich glaube, ich habe auch die Kontrolle noch nicht über mein Leben verloren, muss ich ehrlich sein.
Ja, du bist ja auch erst 23.
Ja.
Also.
Ja. Alter, wann die erste wieder 23 war, das war so schön.
Ja,
okay.
Das war so eine tolle Zeit.
Ja, Beste aus dem Jetzt machen.
Genieße es, ohne
Spaß. Genieße es komplett, aber man muss es auch in den anderen Altersstufen genießen.
Natürlich, das schon, aber gerade die Zeit eben, sage ich so 20 bis 25, ist gerade die Zeit, wo man so am meisten, glaube ich, erlebt.
Ja, das war's.
Und ab 25 kommen die Schmerzen, ist so.
Uff.
Nein, mit 30 fängt es erst an. Uff. Wenn du nicht wehleidig bist, fängt es erst ab 30er.
Ich bin sehr wehleidig. Ich bin sehr wehleidig. Okay. Das ist das Problem.
Gut, dann.
25.
Mein herzliches Beileid.
Okay. Genießen. Leben in allen Formen genießen, Leute.
Ja, genau. So, wir sind jetzt fertig mit den unangenehmen Fragen. Wir haben ja leider
so unangenehm war es gar nicht.
Eine nur gehabt, die was unangenehm war. Ja. Und ich verstehe gerade nicht, wieso dass aber du diese nicht beantworten
ich
wolltest.
Ich bin. Welche? Ach so, ja.
Wir haben gesagt, wir
belästigen ihn. Ja, ich dränge ihn nicht.
Also
nein.
Bitte.
Alles gut.
Dennoch komme ich jetzt zu einer Frage, die was vielleicht eben angehende Künstler und auch eben kreative Menschen vielleicht interessieren würde. Welchen Rat würdest du eben jungen Musikern bzw. jungen Künstlern oder Kreativschaffenden geben auf ihren Lebensweg in der künstlerischen Szene?
Scheiß auf jeden, der sagt, du kannst das nicht machen. Scheiß auf wirklich alle sagen, na, mach, mir hat man so, ich habe es euch vorhin in der Pause erzählt, mach so, mir hat man so oft gesagt, mach sowas wie Raf Camora, mach Deutschrap, mach das, mach das, mach. Nein, wenn du es nicht machen willst, dann musst du es nicht machen. Mhm. Du bist der Einzige, der entscheidet, was er machen will, was er machen wird. Und wirklich, sorry, dass ich so radikal sage, aber scheiß auf die. Diese Meinungen, die sagen, na, du musst das machen, na, du musst das. Nein, mach dein Ding, versuch dir selbst immer treu zu bleiben und ein bisschen dieses, weil jeder hat eine Meinung, was auch gut ist, jeder hat eine Meinung. Aber jeder, der dir sagt, du wirst damit nie Erfolg haben und es ist eine dumme Sache und das geht nicht. Und Justin Bieber hat das nie so gemacht und das ist super und toll und schön und jeder darf eine Meinung haben. Aber ich mach's trotzdem. Ich mach trotzdem mein Ding. Und das ist halt extrem wichtig, glaube ich, auch nicht nur um kreativ zu arbeiten, auch um zu leben irgendwie, weil super, weil wenn wir alle nur das machen, was die Leute von uns erwarten und wie sie uns sehen wollen in gewissen Gesellschaften, dann weiter. Mhm. Für was? Wo ist dann der Spaß? Ja. Wo ist dann? Dann hat das vielleicht für den XY hingehört, aber nicht für dich. Und nur weil es für dieses Individuum die offensichtliche einzige Lösung ist, muss es nicht für dich sein. Mhm. Und du musst deinen eigenen Weg gehen. Und das klingt sehr Klischee, I'm sorry. Aber mach dein eigenes Ding. Und wenn du einen Song Emma Watson nennen willst, dann nenn ihn Emma Watson. Und lass dir das nicht ausreden. Und wenn du Ponchos tragen willst, dann trag Ponchos. Und lass dir das nicht ausreden. Und vielleicht kommt eine Zeit, wo du merkst, hey, ich will das nicht mehr machen. Dann mach es nicht. Die Leute fragen mich, wie lange willst du es mit den Ponchos durchziehen? So, keine Ahnung. Mhm. Jetzt fühle ich mich sehr danach. Mhm. Das will ich machen. Und wenn ich irgendwann meine Meinung ändern sollte, dann ist das auch okay. Mhm. Und dann werden vielleicht Leute sagen, nein, das ist das Einzige, was je funktioniert hat bei dir. So, ja, aber
jetzt will that's ich nicht.
Me. Und jetzt will ich nicht mehr. Und das ist mein gutes Recht. Ja. Und das ist ein bisschen mehr auf Meinungen scheißen. Ich glaube, das ist so, sorry, dass ich so ekelhaft sage.
Na, das ist genau richtig so.
Aber man muss sich, man darf nicht alles so ernst nehmen, muss man echt sagen. Und sich selbst, sorry, sich selbst darf man auch nicht zu ernst nehmen. Das ist, man muss sehr... Es ist alles in Weiz.
Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Mir fällt da trotzdem leider noch eine Frage und dann sind wir wirklich Ende.
Alles gut.
Eine Frage fällt mir da noch ein. Gibt es einen Fehler, den du begangen hast, den du vielleicht anderen Künstlern sagen wollen würdest, damit sie ihn vermeiden?
Ja, einige. Aber ja.
Also aber was war ein Fehler, der was dir vielleicht wirklich in der Karriere oder generell auch im Privatleben gestört hat? Als Künstler.
Also es ein bisschen hängt mit dem zusammen, was ich vorher gesagt habe. Also es gibt mehrere kleine Fehler, aber was ich im Vorhinein sagen will, es ist auch gut, es ist wichtig, Fehler zu machen. Und daran wächst du. Und es gibt jetzt Sachen, die will ich nicht mehr tun. Mhm. Und
Beispiel.
Allein wenn es um Songwriting geht oder so, es ist so, da zum Beispiel habe ich oft drauf gehört, was andere gesagt haben und einen Song so geschrieben, dass es, wo ich, da dachte ich mir schon so, das werden die Leute feiern, weil das ist, passt genau in diese Schublade rein, das ist, was gerade im Trend ist, was funktioniert. Mach mal das, dann geht das sicher gut. Mhm. Das ist, was man, glaube ich, Seele verkaufen nennt, weil das ist dann so, inwieweit muss es mir gefallen und nicht, damit es allen gefällt. Und dann habe ich das gemacht und es ist sehr gut angekommen und es fühlt sich kacke an, wenn du für etwas gefeiert wirst, was du eigentlich nicht so feierst. Mhm. Und deswegen sage ich, es ist tausendmal mehr wert, wenn du mit deiner eigenen, vielleicht komischen Idee ein, zwei Seelen berühren kannst und die sagen, hey, das fühle ich komplett. Mhm. Das ist das Wertvollste überhaupt. Aber wenn dann alle sagen, ja, das ist so nice, das ist, und dann bist du nur bekannt für diesen Song und dann wollen wir dich nur wegen dem Song hören und du denkst auf der Bühne, eigentlich habe ich gar keinen Bock, dieses Lied zu singen. Mhm. Weil ich habe das nur gemacht, weil ich dachte, es wird euch gefallen und es hat euch gefallen. Aber willst du für etwas zelebriert werden, was du gar nicht magst? So...
Oder das, was du gar nicht bist.
Mhm. Das ist so, da dachte ich mir schon bei manchen Sachen, weil es gibt schon Sachen, die beliebt sind und Pop sind, die mir auch gefallen. Mhm. Aber manche sagte ich mir, ja, das Songwriting und mach mal das und mach das und mach das. Und deswegen spiele ich auch manche Songs gar nicht mehr, weil es mir vielleicht nicht will. Und das ist einer dieser Fehler, die, keine Ahnung, du hast es gemacht und danach bist du schlauer. Mhm. Und I don't know. Das ist eine die erste Sache, die mir eingefallen ist. Mhm. Aber sicher viele Fehler gemacht. Ja. Okay.
Sehr cool. Wir sind nun am Ende angekommen dieser wunderschönen Episode.
Es war wirklich eine super tolle Episode.
Du bist echt ein Schatz, mein Jung. Weil ich wollte es nochmal erwähnt haben.
Leute, danke, dass ich da sein darf. Das freut
bitte
mich
gerne.
Wirklich sehr.
Bitte. Ich sage dennoch nochmal danke, dass du uns angeschrieben hast und dass du dir die Mühe angetan hast, in die Steiermark zu fahren. Man,
ich bin liebend gerne in der Steiermark. Ich liebe es hier und ich liebe die Leute hier. Und ja, auch so, wenn man etwas will, dann muss man dafür kämpfen. Ja, ich dachte mir, ich schreibe jetzt und machen wir das. Ja. Und
Dreistigkeit siegt. Also das ist mein Motto, ehrlich gesagt. Und das funktioniert immer.
So ist es. Und immer dem Ziel hinterher.
Richtig.
Und sonst ist es nur ein Traum und kein Plan.
Ja, genau.
Deep.
Ja. So, das Ende der Episode. Wie immer wünschen wir euch jetzt weiterhin viel Spaß mit weiteren Podcasts mit uns. Vergesst nicht auf ein Abo auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube, TikTok, Instagram und wo ihr uns halt überall findet. Natürlich auch beim lieben Helmut. Wir verlinken jeden Link von ihm auch in der Episodenbeschreibung. Also ihr findet die dann ziemlich schnell. Hast du einen Linktree oder hast du irgendein besonderes, einen besonderen Wunsch vielleicht an unsere Hörer?
Ich wünschte erstens, ich könnte ein bisschen länger bei euch bleiben, weil es ist so entspannt und chillig hier bei euch. Aber ein Wunsch an die Hörer. Mhm. Hört es euch an. Wenn es euch gefällt, erzählt es euren Freunden weiter. Und wenn nicht, ist es okay. Und ich wünsche euch allen ein schönes Leben.
Sehr cool. Oh mein Gott, war das süß.
Okay. Somit, willst du beenden oder soll ich beenden? Oder beenden wir beide wieder mal?
Du beendest, dann beende ich.
Sehr gut. Somit vielen Dank fürs Reinschalten. Haltet die Ohren steif, andere Dinge auch. Bis zum nächsten Mal, also in 14 Tagen. Und tschüssi, baba.
Tschüssi, baba, meine Hasen. Ich liebe euch bis in 14 Tagen. Tschüssi, ciao und mua.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.